Mit Zuversicht wieder nach vorne, denn alles lässt sich ändern. Mut zur Leistung bringt mit Sicherheit mehr Netto. Ja, die Wahlversprechen, die klingen uns alle noch in den Ohren. Aber jetzt muss Politik draus werden. Die 630 Abgeordneten sind gewählt. Heute haben sich die Fraktionen zum ersten Mal in Berlin im Bundestag zusammengefunden. Und es liegt nun an CDU-Chef Friedrich Merz, eine neue Bundesregierung zu bilden. Bis Ostern soll das klappen, mit der sehr angeschlagenen SPD. Und dazu müssen sich beide Volksparteien ein ganzes Stück aufeinander zubewegen. Kompromiss, das ist das Wort der Stunde. Nach der Wahl, neuer Kanzler, neuer Kurs, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Miriam Holstein begrüße ich herzlich, Chefreporterin Politik im Hauptstadtbüro des Stern. Wolfram Weimer, Verleger und Publizist der Weimar Media Group. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Hendrik Widowelt, Kolumnist, Rechtsanwalt und Strategieberater. Frau Holstein, jetzt ist Schwarz-Rot die einzige Option, die Friedrich Merz hat, um eine Regierung zu bilden. Wie kompliziert wird das jetzt?
Wird schon eine Herausforderung. Ich glaube, eins der größten Probleme ist, dass Friedrich Merz einen Politikwechsel versprochen hat. Und der wird sich in dieser Form natürlich in der reinen, idealen Form nicht umsetzen lassen. Mit der SPD als Koalitionspartner. Dabei kann er noch von Glück reden, dass es nur eine Zweierkoalition ist und nicht eine Dreierkoalition. Ich muss aber in diesen Tagen oft an den Spruch eines Freundes denken über die ideale Beziehung. Er hat gesagt, man kann entweder nach der perfekten Frau für die perfekte Beziehung suchen. Dann sucht man wahrscheinlich ewig und oft vergeblich. Oder, und jetzt kommt's, man arbeitet mit vorhandenem Material. Und ich glaube, darum geht's jetzt. Mit vorhandenem und ich sag mal, demokratischem Material zu arbeiten, ja, für beide Seiten.
Wenn beide dasselbe denken oder dieselbe Einsicht haben, dass sie nur mit dem vorhandenen Material arbeiten können, sind wir gespannt. Herr Weimer, der SPD-Generalsekretär Mirsch sagt jetzt aber, die demokratische Mitte, die muss zusammenhalten, aber es gebe keinen Automatismus für Schwarz-Rot. Wie schwer wird denn das für die Union, die SPD ins Boot zu holen, die sie ja doch so dringend braucht?
Ich bin optimistisch, dass es viel weniger kompliziert wird, als man nun denkt und hört. Natürlich beginnt das Geklimper und das auch Geschacher in Koalitionsvereinbarungen. Aber beide Parteien und beide, die Führung auch beider Parteien, sind sich sehr klar bewusst, wie ernst die Lage ist und dass sie diese eine Chance jetzt haben, ein paar wesentliche Dinge in Unordnung geratenen Republik wieder in Ordnung zu bringen. Und dieses Bewusstsein prägt stark. Übrigens auch, weil wir außenpolitisch eine große Drucksituation haben. Und dieser außenpolitische Druck führt auch bei beiden dazu, sich jetzt zusammenzureißen. Ich glaube, die werden bis Ostern ihre Koalition stehen haben.
Die letzte Patrone der Demokratie, hat Herr Söder gesagt, ist das jetzt. Herr van Lucke, aber nun hat die SPD dieses historisch ja das schlechteste Ergebnis ihrer Parteigeschichte eingefahren. Die liegt quasi am Boden und sagt dann aber sowas wie Herr Mirsch, ja, es gibt keinen Automatismus. Also wie kommt das dann eigentlich noch zu so einer Haltung, dass man sagen kann, dass man jetzt noch so große Forderungen auf den Tisch legen will?
Naja, um das Bild des Materials aufzunehmen. Es ist ja zunächst mal so, dass die CDU/CSU keine Wahl hat. Sie hat nur die SPD. Und die Notwendigkeit der SPD deutlich zu sagen, du kriegst uns auch nicht so billig. In der Zwangslage, in der sie ist, das dürfen wir nicht vergessen. Sie hat ein historisch katastrophales Ergebnis erzielt. Sie weiß auch, und das ist das Drama, sie weiß sich regelrecht im Schraubstock beider Gegner. Die Linkspartei wird ihr von links Druck machen. Sie wird gewissermaßen das linke Element der SPD kitzeln. Die Jusos, die lieber, viel lieber nach links tendieren würden. Auf der anderen Seite sind die Abgänge Richtung AfD. Das heißt, die SPD ist in einer ungeheuer schwierigen Lage.
Und aber sie hat schon auch länger auch.
Na, viel länger, aber nun ist sie, aber um es deutlich zu sagen, das ist einzigartig. Sie ist aus dem 20%-Turm, der schon das Drama der Abstiegsgeschichte der SPD war, beginnt übrigens mit Frank-Walter Steinmeier im Jahre 2009, von 35% auf 23, ist sie jetzt eine Etage tiefer gegangen, auf 16,5%. Und in dieser Lage muss sie natürlich deutlich machen, wir sind dabei, das wird sie sein, aus den Gründen, die Herr Weimer gesagt hat, auch weil sie sich da staatspolitisch in die Verantwortung nehmen lassen wird. Aber sie muss natürlich kenntlich machen, dass sie viele, viele Punkte kriegt, damit deutlich wird, das sozialdemokratische Profil geht in dieser Koalition nicht unter.
Jetzt sagt aber auf der anderen Seite, es war zwar noch Wahlkampf, aber trotzdem, Herr Widowelt, sagt Friedrich Merz, hat er gesagt, links ist vorbei und die Union macht nicht Politik für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt. Das waren, wie gesagt, Wahlkampftöne, aber trotzdem eine SPD, die ganz stark ihr Profil schärfen muss und dann die Union, die sagt, eigentlich wollen wir das gar nicht so richtig. Also wie kann das funktionieren?
Also das Schlimmste wäre sicherlich, wenn beide jetzt so einen Profilierungswettbewerb ausrufen und aus Angst davor, in so einer Koalition unterzugehen, sozusagen ihre eigene Fahne schwenken und in Streit ausarten. Das will, glaube ich, niemand. Ich glaube, es besteht aber eine gewisse Hoffnung. Merz' Befund ist ja, die Gesellschaft ist nach rechts gerückt. Jetzt muss es also auch eine rechtere Politik geben, eine, die sich gegen links letztendlich wendet. Aber auch die SPD hat ja ordentlich Federn gelassen Richtung AfD. Und ich glaube, auch dort wird man sich damit anfreunden müssen, dass es jetzt eben keine, ich sag mal, sehr linke Politik mehr geben kann. Und auf der Basis kann man sicherlich zusammenfinden. Aber klar, bis zum Ende hin wird auch eine SPD dann irgendwann wieder sich fragen müssen, wer sind wir eigentlich in dieser Koalition? Und dann kann es wieder zu Streit kommen.
Aber hat er dieses nach rechts rücken, hat das, weil man der CDU denn überhaupt genutzt? In dieser Wahl?
Ja, es war natürlich historisch der größte Rechtsruck, den wir in dieser Geschichte des Landes je gesehen haben. Das muss man einfach feststellen. Die Achse der Republik ist einfach mal ein paar Kilometer weiter rechts. Dann haben wir erlebt, ein Drittel aller Wahlberechtigten haben extreme Parteien gewählt. Also rechts wie links. Wenn man das addiert mit Linkspartei AfD und BSW, dann kommen wir auf 33. Also jeder Dritte hat sich entschieden, gegen die demokratische Mitte.
Würden Sie denn AfD und Linkspartei da so gleichsetzen wollen?
Naja, was die Positionierung an den Rändern anbetrifft, natürlich auf jeden Fall. Und das zeigt natürlich die tiefe Verunsicherung der Nation, also dass diese Nation in ihrem Selbstgefühl im Wanken ist, dass diese Ampelregierung auch im Selbstbewusstsein, im demokratischen Selbstbewusstsein der Bevölkerung einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Das ist durch die Wahl auch offenbar geworden. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass bei den beiden ehemaligen Volksparteien das Bewusstsein nun herrscht, wir müssen daran. Und da sind die handelnden Figuren meines Erachtens eher eine glückliche Fügung. Sowohl Boris Pistorius als auch Klingbeil, als auch Merz und Frei, dieses Quartett wird ja die Republik nun prägen. Diese vier sind Pragmatiker der Macht und sie sind mittig orientiert. Und die verstehen sich übrigens auch ganz gut. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass die jetzt das vernünftig hinbiegen.
Ja, Herr von Lucke, ich würde noch mal ganz kurz noch mal auf den einen Punkt kommen. Also wenn man jetzt sagt, man hat die Ränder sind gestärkt, wie würden Sie das sagen? Wie viel? Also gerade wenn man jetzt Linkspartei und AfD sieht.
Nein, das würde ich natürlich ganz anders sehen. Ich halte es auch für fatal, um es deutlich zu machen, und weil die Radikalität auf der rechten Seite noch ganz anders zu formulieren ist. Es ist kein Rand mehr, um es ganz deutlich zu sagen. Es sind 20% im gesamten Bundesschnitt. Das Land ist zutiefst schwarz-blau gespalten. Wir haben eine AfD, die sich anschickt, ich blicke mal ins nächste Jahr, mit über 40% im Osten durchgängig, fast an die 40, zum Teil weit drüber. Sie schickt sich an schon bei den nächsten Landtagswahlen, die ganz, ganz entscheidend werden. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, sie schickt sich an, deutlich die stärkste Partei überall, also mit einem enormen Abstand. Das ist nicht ein Randphänomen mehr und es ist ein natürlich zu unterscheidendes Phänomen. Da hilft die alte Hufeisentheorie nicht. Ja? Ränder rechts wie links sind gleichermaßen radikal. Das war schon immer falsch. Aber hier ist es ganz deutlich, die AfD ist ein echter Angriff auf unser System. Und das ist in dieser Hinsicht in den letzten Wochen in einer Klarheit deutlich geworden. Mit dem Brückenschlag zum J.D. Vance. Mit dem Brückenschlag, davor war es Putin, jetzt ist es gleichsam die Zange, die die AfD übernimmt. Putin und ein Trump, der, und das finde ich beachtenswert, von Merz sofort ein Stück weit sehr gekontert wurde. Also die Wahrnehmung, dass die AfD weit, weit außerhalb unseres Systems steht, einen echten Angriff darstellt, ist etwas Neues und hat mit diesen alten Traditionen von linken und rechten Rand wenig zu tun. Da muss man dann sogar die Linkspartei, die ich nicht verteidige in puncto keine Unterstützung der Ukraine, da sehe ich auch Probleme. Sie ist keineswegs eine Partei, die die klassische Westtradition mitmacht, aber sie ist ganz deutlich zu unterscheiden zwischen vom Rechtsradikalismus der AfD.
Ja, das heißt, also das ist die Ausgangslage, die schwierig ist. Der Druck ist enorm hoch. Frau Holstein, wie sehr glauben Sie, dass die beiden sich wirklich aufeinander zubewegen? Und wenn wir jetzt mal bei der SPD bleiben, also sind Herr Klingbeil und Herr Pistorius, sind das die Richtigen, um die Belange der SPD da durchzusetzen? Gerade Klingbeil, der ja mit verantwortlich ist für diese desaströse Niederlage.
Also das würde ich unterscheiden. Ich glaube, die SPD braucht jetzt ein relativ stabiles Machtzentrum und da gibt es nicht so viele. Und dann ist klar, dass Klingbeil und Pistorius da eine Rolle spielen müssen. Sie braucht aber auch ein Signal der Erneuerung. Und da kann es natürlich nicht angehen, dass Klingbeil einfach sagt, wir machen an der Parteispitze so weiter. Und jetzt nehme ich auch noch die Fraktionsführung hinzu. Also ich denke, da wird auch noch irgendwas passieren in diese Richtung, dass sich da was reformiert. Aber wie gesagt, für die Verhandlungen ist natürlich schon wichtig, dass man da auch stabiles Zentrum hat.
Was glauben Sie denn, was sich da noch ändern kann?
Na, ich gehe davon aus, dass Frau Esken zum Beispiel jetzt nicht die Partei sehr viel lange weiterführen wird. Es werden ja als Cousine auch schon einige Namen, Bärbel Baas, Anke Rehlinger, auch wenn die sich eher zurückhaltend geäußert hat. Aber ich würde mir da auch schon wünschen, dass da nicht eben nur Frau Esken als Bauernopfer vorgeschickt wird. Und ich finde es eine seltsame Dialektik zu sagen, ja, Also Herr Scholz war ja jetzt nicht alleine an der Wahlniederlage zuständig, aber wenn es darum geht, dann konsequent zu ziehen, dann eben auch keine zu ziehen.
Mhm. Ja, das ist so. Wie kriegen wir es hin, Herr Wiedewelt, wenn die Situation so angespannt ist, wenn es so schwierig ist, dass man aus diesem Wahlkampfmodus in diesen Koalitionsverhandlungsmodus kommt? Welche Zeichen sehen Sie dafür, dass das funktionieren kann?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, man braucht ja immer eine Erzählung. Die letzte Koalition hatte die Fortschrittserzählung, das ist dann alles zerschellt an den Realitäten und den historischen Umbrüchen, die wir erlebt haben. Das heißt, jetzt braucht es eine Erzählung. Und die Erzählung kann sein, wir haben einen, ich will nicht sagen gemeinsamen Gegner, aber jedenfalls einen neuen Rivalen, einen neuen Gegenspieler in Gestalt von Amerika. Und ich glaube, das sehen wir jetzt ja schon, die ersten Anzeichen, was Atomabkommen angeht, was die Zusammenarbeit mit Macron angeht, die proeuropäischen, teilweise sehr entschiedenen Stellungnahmen von Friedrich Merz. Ich glaube, Friedrich Merz ist auch praktisch geboren dafür, das zu machen. Er ist ja jemand, der auch sehr autoritär auftreten kann und passt von daher ein Stück weit in diese Zeit rein. Ich kann ihn mir auch gut vorstellen als Antagonisten zu Donald Trump. Und ich glaube, daraus kann eine Erzählung erwachsen, dass man an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Aber das wird nicht alles sein, aber es wird ein großer Teil sein.
Aber ist das was, womit man die Bürgerinnen und Bürger hier im Land überzeugt?
Nein, das halte ich für völlig abwegig. Ich halte das auch für abwegig, ohne dass ich die Situation nicht sehr ernst nehmen würde. Aber die Vorstellung, dass wir plötzlich eine Erzählung, die diese Koalition trägt, über einen äußeren Gegner und dann noch Amerika kreieren sollten, der gleichsam diese beiden Parteien rauszieht aus ihrem Elend, halte ich für völlig abwegig. Es wird auch eine Notwendigkeit von Merz geben, der ja Transatlantiker ist, der auch überzeugter Wester ist. Deswegen habe ich auch dieses irrsinnige Abstimmungsverhalten mit der AfD, dass ihm die ganze Verdachtslogik einbrachte, er könnte da abirren, er könnte einen Weg gehen, den er von der Westlichkeit gar nicht überhaupt in Betracht zieht. Ich halte ihn auch nicht für willens, in eine Koalition mit der AfD zu gehen oder irgendwie anti-westlich zu agieren. Er wird also die Notwendigkeit haben, einerseits an der Verbindung zum Westen festzuhalten und trotzdem zu sagen, mit diesen USA haben wir Schwierigkeiten. Aber die eigentliche Erzählung, die das Land nach vorne bringt, muss eine deutsche, muss eine wirtschaftliche gleichermaßen, ich mach's mal ganz platt, muss eine Erzählung der sozialen Marktwirtschaft sein. Sie muss einerseits deutlich machen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Das hat uns Merz mit großer Werbe versprochen. Er hat gesagt, ich mache ein Entfessungsprogramm. Das weckt Optimismus in der Wirtschaft. Aber und wenn es gelingt, die Sozialdemokratie gleichsam sozial zu beteiligen, wenn die Menschen merken, es geht wieder gerechter zu, dann, glaube ich, ist die einzige Chance, und das ist ironisch, dass die alten beiden tragenden Parteien der alten Bundesrepublik das Land wieder so fassen, dass sie beide wieder aus der Krise wachsen. Ja, denn das ist das Prinzip. Und das kann nicht durch reine Gegnerschaft.
Aber sie landen damit auf krachendem Untergrund. Weil wenn das schief geht,
was sollen sie denn machen? Sie müssen leisten.
Sie brauchen eine Erzählung, die ein bisschen länger trägt. Natürlich liegt es auf der Hand, mit Wirtschaft zu kommen. Das ist ja auch das Versprechen, das alle Parteien durch die Bank weggegeben haben. Aber was passiert, wenn der Haushalt erneut um die Ohren fliegt? Wir sehen ja jetzt schon dieses Geeier mit der Schuldenbremse, was jetzt Merz schon in den, sozusagen noch bevor er Kanzler wird, hat es da ein Hin und Her gegeben. Das heißt, wir haben ein Unionswahlprogramm, wo riesige Finanzierungslücken schlummern. Wir haben eine SPD, die sich beim Sozialen auf die Hinterfüße stellen wird. Das heißt, das ist ein komplett brüchiger Weg. Deswegen bin ich der Meinung, man braucht durchaus eine andere Erzählung, die den Laden beisammen hält und sollte das nicht auf einem Gebiet machen, wo Streit absehbar ist.
Aber lenkt man denn damit nicht total ab, wenn man so auf die Außenpolitik lenkt, Herr Wellmer? Wie kriegt man das hin, dass man das, was man auch versprochen hat im Wahlkampf, dass man das auf die Straße kriegt und zwar schnell?
Ich glaube, er hat recht mit dem Narrativ und dem Bedürfnis nach dem Narrativ. Für mich ist das Narrativ der Aufräumer. Wir haben ein Land in Unordnung, wir haben eine Wirtschaft in Unordnung und wir haben, das stimmt, aber auch eine außenpolitische Konstellation in großer Unordnung. Und beide treten an, also wenn ich mir die Figuren Pistorius und Merz anschaut, das wirkt so, als würden sie, also stellen wir uns vor, eine jugendliche Party gerät außer Rand und Band und irgendwann kommen die Eltern rein, machen das Licht an und die Party ist aus. Das ist eigentlich die gefühlte Situation jetzt in Berlin. Die Ampelparty ist sozusagen im Chaos gescheitert. Und jetzt kommen sozusagen zwei Ernste, Elternfiguren.
Aber wir sind im dritten Jahr des Ukraine-Kriegs, da war nichts mit Party.
Nein, aber die Haltung zum eigenen Regieren. Ich will damit sagen, es kommt eine Phase der neuen Ernsthaftigkeit und sowohl Boris Pistorius als auch Merz stehen für diesen Gestus der neuen Ernsthaftigkeit. Denn die alte Regierung hat ja nicht nur das Problem,
dass Herr Scholz unernst war.
Die alte Regierung hatte nicht nur das Problem, dass sie permanent zerstritten waren. Sie hatten auch einen Überschuss an falschem Pathos, einen Überschuss an Inszenierung, einen Überschuss an Vision und all die Dinge. Alleine die Sprache, die Ampel gehört. Und da stehen die beiden sozusagen in großem Kontrast. Und inhaltlich bedeutet das, sie haben diese drei Aufgaben: die Migrationskrise lösen, die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen und da hat er recht, die außenpolitische Sicherheit neu ordnen. Europa braucht jetzt einen Iron Dome. Wir werden natürlich, Deutschland wird Atomwaffen bekommen über die französische Achse. Und es ist natürlich eine Zäsur in der Selbstverortung der Republik. Und diese beiden, Pistorius wie Merz stehen dafür, dass sie mit diesem Gestus der neuen Ernsthaftigkeit das auch organisieren können.
Wird
das Narrativ.
Sehen Sie es auch so, die beiden als Aufräumer? Ist das das, was das Land jetzt braucht?
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir so eine riesengroße Erzählung brauchen. Ich glaube, es würde auch schon mal reichen, einfach kleine Brötchen zu backen, aber sie wirklich zu backen.
Aufräumen ist vielleicht
also,
nicht der
Also, die Lage ist ja ernst, aber wenn beide Seiten von ihren Maximalforderungen abweichen und das tun, was Volker Bouffier 2013 mit den Grünen geschafft hat. Ja, Volker, ich möchte daran erinnern, Schwarz-Grün, das schien damals unmöglich in Hessen. Und Herr Bouffier ging hin und hat gesagt, versetzen wir uns doch einmal in die Lage des anderen. Und dann hat Schwarz-Grün ja sehr geräuschlos und sehr lange in Hessen regiert. Das müsste beiden gelingen. Und wenn die Leute, ich glaube nicht, dass jetzt Wunderheilungen hier im Land stattfinden müssen. Die Leute wollen nur sehen, es tut sich was. Ja? Mhm. Leute, die ausreisepflichtig sind, die werden auch mal wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Die Wirtschaft bekommt Erleichterungen. Also ich glaube, dass diese kleinen Schritte auch schon ausreichen würden, um so das Gefühl zu erzeugen, da bricht was auf. Und wenn man dann noch sieht, dass sich Merz mit Macron viel besser versteht, dass das Weimarer Dreieck wieder belebt. Und gut, die Frage mit Trump
ist da. Ich würde ganz gerne mal Mützenich zitieren, den Fraktionsvorsitzenden, der heute zum letzten Mal ja vor die Presse trat, der ja nicht mehr zur Wahl steht, der soll ja ersetzt werden durch Klingbeil. Der hat gesagt, es ist ja nicht nur die Niederlage, ich zitiere ihn, ich befürchte, dass in unserem Land kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Und dabei sind wir uns klar, dass die SPD die einzige demokratische Alternative für eine künftige Bundesregierung ist. Und da muss man sich der Aufgaben klar sein, das ist es, das Schlimmste zu verhindern oder gilt es zu gestalten im Sinne unserer Werte? Also das heißt ja, wenn man ihm so, und er war sehr ernst heute.
Ja, das ist er ja seit Wochen. Ja. Ich meine, mal deutlich zu sagen, Herr Mützenich ist in den Bundestag gegangen, hat mit einer Melodramatik gesagt, der Weg zur Hölle muss noch geschlossen werden. Also ich muss mal sagen, wir müssen langsam bewusst höllisch aufpassen. Herr Söder scheint es übrigens gleichermaßen zu machen, das ist die letzte Patrone der Demokratie. Mhm. Man kann einen Gegner der Demokraten auch stärker machen, dadurch, indem man sagt, also wir haben nur noch allenfalls diese 4 Jahre. Das ist eine riesige Gefahr. Die AfD hat gegenwärtig 20%. Mittlerweile hat man den Eindruck, wir stehen kurz vor. Söder, Merz sagte ja auch, es darf kein zweites 33 geben. Da fühlte man sich erinnert an die Frage, ui, es sind doch aber eigentlich noch 8 Jahre, davor kommt 29. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass wir die Dramatik dieser Betonung, hier ist die rechte Gefahr und danach kommt eigentlich nichts.
Aber wenn man sich die Wahlergebnisse im Osten anschaut,
dann ist es... Ja, ich nehme es ja sehr ernst, aber ich will doch Folgendes sagen. Sie haben ja doch in dem Punkt einen völlig recht gehabt und das finde ich ganz entscheidend. Merz und auch andere sagen zu Recht, nach 3 Jahren Kakophonie, das sage ich jetzt, hat diese Koalition ein riesiges Glück. Wenn eine Koalition 3 Jahre lang nicht Party macht, nur Streit macht, permanenten Streit, dann ist ein vorliegendes Bedürfnis dieser Bevölkerung, geht auch aus allen Umfragen, eins bei raus, man möchte eine handlungsfähige, ruhige Regierung, die nicht permanent streitet. Das ist die Minimalvoraussetzung. Und wenn diese Regierung ein Duodez schafft, beiden Seiten etwas gibt und nicht wie diese verfluchte Ampel, die sich selber immer nichts gegönnt hat, wenn sie das schafft, dann, glaube ich, ist eine Chance da, auch jenseits großer Erzählung, dann geht es voran. Und das, glaube ich, würde viel schon reichen.
Wenn wir uns erinnern, wie die Ampel gestartet ist, die ist doch genauso gestartet.
Ja, die hat auch gesagt, wir machen das alles anders. Es war doch aber der Bruch, sie müssen es doch ein bisschen... Dann kam der Krieg, es waren die Brüche und dann kamen all diese Einschnitte, auf die die Ampel eben nicht richtig reagiert hat. Sie hat sich nur in permanenten Streit hochgezogen, maßgeblich übrigens die FDP, die dafür einen hohen Preis bezahlt hat. Und das muss vermieden werden. Und dann glaube ich sogar, dass auch gewisse Härten...
Aber das Problem ist ja, dass der Teufel liegt ja dann im Detail, wie du willst, wenn man dann über die Migration spricht. Wir haben es gesehen bei der Abstimmung Ende Januar, wo es nicht gelungen ist, dass FDP, SPD und CDU und Grüne gemeinsam etwas auf den Weg gebracht haben. Warum soll das jetzt gelingen? Also, weil die CDU sagt ja, wir wollen klar unsere Punkte, dieser 5-Punkte-Plan, das wollen wir durchsetzen.
Ja, also ich glaube, Friedrich Merz hat ja zum Teil schon zurückgerudert, was die Inhaftierung von allen Ausreisepflichtigen angeht. Diese 40.000, das könnte man nicht machen. Da sieht man also, es schmilzt schon ein bisschen. Und noch einmal, auch die SPD hat festgestellt, dass sie etwas tun muss. Ich glaube nicht, dass sie sich auf den Standpunkt stellen kann, wir machen bei der Migration gar nichts. Und da wird man sich auf irgendwas einigen können. Also da bin ich durchaus noch zuversichtlich, weil ich glaube, der Eindruck, dass ein Großteil der Bevölkerung durchaus will, dass hier jetzt gehandelt wird, der wird in beiden Parteien geteilt. Und ich glaube auch nicht, dass die SPD da jetzt ihre Profilierung suchen wird.
Natürlich nicht. Aber das Problem ist, dass Friedrich Merz, und das ist ein riesiges Problem, was bleibt, den Weg der Kompromisslosigkeit eingeschlagen. Er hat gesagt, ultimativ, ich werde im Wege der richtigen Kompetenz am ersten Tage meinen 5-Punkte-Plan durchsetzen. Ist ja egal, er hat es gesagt. Und das ist leider bei der Bevölkerung und bei der AfD, die ihm das vorhalten wird. Die AfD wird es ihm... Ja. Sie werden viel machen müssen. Ich sage sogar deutlich, sie müssen viel machen. Und das wird die SPD auch machen. Bin ich ganz bei Ihnen. Die SPD hat doch erkannt, dass die Leute zur AfD abgehen. Wir haben eine Bereitschaft und einen großen Willen, mehrheitlich geteilt in der Bevölkerung, dass im Bereich der Migration etwas passiert. Nur, wie findest du einen Kompromiss, wenn die SPD genauso klar davor gesagt hat, wir machen nichts, was uns europarechtlich nicht nur problematisch, sondern rechtswidrig erscheint. Dieser Kompromiss muss jetzt entweder mit einer, ich sag mal jetzt mal aus, mit einer großen Gegenleistung für die SPD derart ausgeräumt werden, dass die SPD sehr viel bekommt und sagt, wir gehen mit Merz das Risiko ein, das wird dann nämlich europarechtlich geprüft, dass wir diese fünf Punkte durchsetzen, oder wir machen eine Lösung, die unter dem ist, und dann wird die AfD immer sagen, du könntest es mit uns alles direkt durchsetzen. Das ist ein riesiges Problem.
Herr Weimer, wie kann es aussehen? Was denken Sie bei der Migration? Wie kann man sich da einigen?
Ich schätze das anders ein, wenn man mit Lars Klingbeil oder mit Boris Pistorius spricht und die fragt, wie stellt ihr euch darauf ein, dann gibt es dort eine ganz andere Beurteilung der Lage, und die ist, wir hätten doch längst vernünftigere Schritte in der Regelung der Migration gemacht, wenn wir es in der Ampel gekonnt hätten. Das ging mit den Grünen einfach nicht. Die SPD wird jetzt einschwenken auf die pragmatische Linie ihrer Ministerpräsidenten, und zwar der SPD-Ministerpräsidenten. Schauen Sie sich mal an, was der SPD-Ministerpräsident in Brandenburg in dieser Frage als Beschlusslage hat. Wenn das sozusagen auch Beschlusslage der neuen Bundesregierung wird, dann muss Friedrich Merz sozusagen kein Stück Kompromiss eingehen. Denn das ist seine Linie.
Das ist keineswegs so. Das war das zweite, das war das Gesetz. Das, sein Fünf-Punkte-Plan geht weit darüber hinaus. Das ist doch das, ja, das ist doch aber der Witz. Merz hat einen Fünf-Punkte-Plan versprochen. Das Gesetz in der Tat, da gebe ich Ihnen völlig recht, das Gesetz, was am Freitag in den Bundestag ging, war weitgehend auf Basis des Woidke. Der Wertgewinnung, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz.
Nein, das Woidke geht sogar weit darüber hinaus.
Er macht aber nicht das, was fünf Punkte bedeutet, eine absolute Abschottung an allen Grenzen Deutschlands.
Das war auch nie das Programm der Union. Das war auch nie das Programm von Friedrich Merz. Es geht um Grenzkontrollen. Und die Grenzkontrollen können Sie über den Innenminister einfach anweisen.
Absolute Zurückweisung. Es geht um absolute Zurückweisung jedes Asylantragstellers. Und das bisher stellt die SPD sich auf den Standpunkt, das ist europarechtlich nicht zulässig.
Das tut sie natürlich nicht. Also Herr Woidke tut das nicht und alle anderen.
Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor. Ich habe bisher noch andere Stimmen.
In der SPD gibt es natürlich diese Linie der Pragmatiker, die Verantwortung haben. Das sind die Ministerpräsidenten. Und diese Linie wird, davon bin ich fest überzeugt, die wird die neue Linie der Bundesregierung. Da setzt sich die SPD-Ministerpräsidentenlinie durch.
Der Woidke-Linie hat mit dem Fünf-Punkte-Plan von März
sehr wenig zu
weit darüber hinaus. Das ist das Problem.
Also Sie glauben nicht, dass die SPD dem da einfach so
zustimmt? Wird man sehen. Das ist ein Problem.
Wie du willst, wenn man sagt, die einen geben das, die anderen geben das. Also was glauben Sie, was muss die Union der SPD geben?
Naja, die Union wird sicherlich das eine oder andere Zugeständnis im Sozialen machen müssen. Also die großen Einschränkungen beim Bürgergeld, das wird wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein, weil da gab es ja schon Kompromissbereitschaft, die seitens der SPD signalisiert wurde. Und da gab es ja auch sehr viel Unmut innerhalb der SPD, die sagte, ihr kümmert euch nicht um die Arbeitnehmer, sondern ihr kümmert euch nur noch um die Bürgergeldempfänger. Und da sehe ich dann insofern nicht so das ganz riesige Problem. Und bei der Migration übrigens auch, glaube ich, wird man einen Kompromiss finden. Es wird immer so gesagt, ja, europarechtlich, das sei alles nicht möglich. Dann gibt es dann halt irgendwie ein Gutachten oder man findet die richtigen Partner in Europa und dann wird das schon ins Rollen kommen. Da bin ich sicher, dass das nicht so in Stein gemeißelt ist, wie es teilweise behauptet wird. Auch juristisch gibt es da ja Möglichkeiten, so eine Notlage mal auszuprobieren. Und transatlantisch wiederum sehe ich auch große Gemeinsamkeiten. Insofern glaube ich, das würde durchaus klappen können. Also jedenfalls dort sehe ich keine Bruchlinie.
Ja, jetzt gibt es eine neue Diskussion, Frau Holstein, nämlich die Frage nach der Schuldenbremse, beziehungsweise eines neuen eventuellen Sondervermögens, was man mit dem alten Bundestag, bevor der neue am 25. März konstituiert wird, dass man das noch mit einer Zweidrittelmehrheit noch entscheiden könnte, ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Wie sehen Sie das, diese Diskussion darüber?
Also ich muss sagen, dass ich da ein bisschen zwiegespalten bin. Also die Reform der Schuldenbremse hat Friedrich Merz ja heute schon wieder abgeräumt, hat gesagt, es soll jetzt doch nicht so schnell passieren. Aber sozusagen die Ausgliederung des Wehretats aus der Schuldenbremse und sozusagen neues Sondervermögen, das ist ja in der Überlegung. Und natürlich hat
es... Eine Aufstockung, ne? Es wäre kein neues, sondern ich glaube, das alte müsste aufgestockt werden. Oder so hieß es, ich weiß nicht genau.
Aber, also bis zu 300 Milliarden Euro... Ja, es hat ein antidemokratisches Geschmäckle, wenn man das sozusagen mit dem alten Bundestag macht. Auf der anderen Seite, es ist immer noch ein gewählter Bundestag. Ja? Und wenn man weiß, dass es mit dem nächsten Bundestag nicht geht, weil die Linke sicherlich nicht für Rüstungsvorhaben mitstimmen wird, dann kann man sagen, dass es ein Versuch wert ist.
Also mit Verlaub. Friedrich Merz, will mal sagen, was Friedrich Merz heute rausgegeben hat. Friedrich Merz hat heute, der übrigens diese Kampagne, das ist wieder so fatal, er hat sie ausgerufen. Er ist darauf eingegangen, er hat gesagt, oh ja, das kann man überlegen. Der Vorschlag kam ja nicht nur von ihm. Er hat gesagt, oh ja, lasst uns darüber nachdenken, ob der jetzt noch existierende Bundestag der nur noch im Amt ist, weil wir eben nicht sofort einen Wechsel haben. Obwohl längst ein anderer Bundestag mit anderen Machtverhältnissen gewählt hat, gesagt, lasst uns doch mal drüber nachdenken. Daraufhin kam sofort der Gegenwind von den Herren Wüst, von Söder, völlig zu Recht, demokratietheoretisch ist das hochproblematisch. Und was sagt Merz parallel dazu? Er sagt parallel dazu, dieser Bundestag, der jetzt noch existiert, darf aber auf keinen Fall, auf Grundlage dessen, dürfen keine Leute entlassen werden, beziehungsweise befördert werden, etc. pp. Alles, was gegenwärtig passieren soll, auf Basis der gegenwärtigen Lage, darf nicht passieren. Aber ein so grundsätzlicher Akt wie die Reform der Schuldenbremse.
Ja, es ist ja nicht
Am Anfang ging es um eine Rechtzeit, das war doch der einzige Grund, man hat gesagt, jetzt können wir drüber nachdenken, weil danach AfD und Linkspartei wir eine Sperrminorität haben von mehr als einem Drittel, deswegen lassen wir. Das ganze Ding, und jetzt kommt die Absurdität, ist genau ins Gegenteil gekehrt. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, Merz kommt wie so oft mit einer sehr impulsgetriebenen Idee, bringt sie auf den Tisch, um sie am Ende abzuräumen dergestalt, das ist in näherer Zukunft nicht durchzusetzen. Ja, auch das wieder ein völlig weicher Begriff, bei dem sich jeder fragt, nimmt er das damit, und ich nehme es sogar so wahr, nimmt er es damit auch für Koalitionsverhandlungen ganz bewusst vom Tisch, also keinerlei Reform der Schuldenbremse, um auch den Druck zu erhöhen, um der SPD nicht in die Hand zu geben, sagen, so, wir werden umso mehr reformieren. Oder was soll das heißen?
Es ist jedenfalls strategisch.
Es ist strategisch jedenfalls fatal.
Herr Wiedewil, die Frage ist vor allen Dingen, was passiert denn jetzt? Also wenn wir jetzt keine Schuldenbremsereform machen, was ich auch für falsch hielte, verfassungsrechtlich kann man das alles machen, aber politisch ist natürlich eine unglaubliche Flanke, die man öffnet, weil natürlich AfD, Linkspartei und viele andere dann da draufhauen würden mit Vollgas, weil man sagt, ihr seid gerade abgewählt und jetzt macht ihr irgendwas, von dem ihr wisst, dass der neue Bundestag es so nicht machen könntet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also politisch wäre das ein ziemliches Himmelfahrtskommando. Dann könnte man natürlich über ein Sondervermögen nachdenken. Das wäre aber derselbe Weg, wiederum zwei Drittel mehr. Und dann ist es ja begrenzt. Man sagt dann so und so viel 100 Milliarden. So, und gut ist. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, ich bin da überhaupt kein Experte drin, aber wenn man auch nur ansatzweise sich beschäftigt hat damit, was für Kosten auf uns zukommen, unter anderem wegen Aufrüstung, wird man wissen, dass diese Rechnung nie ausreichen wird.
Das wusste man auch vorher. Das war die FDP, die das nicht wollte.
Genau, was bleibt dann jetzt noch übrig? Dann bleibt nur wieder Notlagenhaushalt. Das heißt, dann hat diese Koalition gleich zu Beginn wieder eine tickende Zeitbombe, bei der sie nicht genau weiß, ob das Bundesverfassungsgericht das so mitmachen wird. Da wünsche ich viel Vergnügen bei, denn wenn man sich die Genese der letzten Regierung anguckt, dann kann einem davon nur grauen.
Aber Herr Weimar, ist das so ein bisschen typisch, so von Merz, wie Herr Lucke das auch jetzt beschrieben hat, der rennt mal los, wie auch mit dieser Abstimmung Ende Januar, weil er dann ja impulsgetrieben ist oder denkt, er muss jetzt Entschlossenheit zeigen und dann auf dem Weg erst merkt, irgendwie geht es dann vielleicht doch nicht ganz so.
Also Herr Lucke argumentiert vehement gegen ein Merz-Bild, das mit Merz halt wenig zu tun hat. Denn Merz hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, wir müssen jetzt noch schnell die Schuldenbremse verfassungsmäßig revidieren. Das stand wirklich nicht auf der Agenda. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Aufstockung des genehmigten Sonderhaushaltes, der bei 100 Milliarden ist. Den könnte man auf 300 Milliarden aufstocken. Soll man das jetzt noch machen, ja oder nein? Und das kann man wirklich von beiden Seiten argumentieren. Ich hätte auch da ein schlechtes Gefühl, und zwar da bin ich mit Ihnen einer Meinung, das geht aus politisch-kulturellen Gründen nicht. Wenn ein neuer Bundestag gewählt ist, dann kannst du nicht fundamentale Entscheidungen dieser Tragweite noch mal schnell durchbringen. Deswegen glaube ich, er wird seine Kanzlerschaft nicht starten mit so einem gefühlten Trick.
Wissen Sie, ich wundere mich, deswegen sage ich das. Dann ist es ihm offensichtlich derart entgleist und zu einer Schuldenbremsendebatte Diskussion geworden, dass er am Ende gezwungen sich, ich kann es nur sagen, er hat sich doch ersichtlich genötigt, und ich halte das übrigens auch für einen strategisch nicht sehr klugen Schachzug, am Ende zu sagen, die Schuldenbremse wird auf absehbare Zeit nicht gehen. Das war der letzte Stand der Dinge. Was sofort die Frage mit sich brachte, für welche Zeit nimmt er sie vom Tisch? Und ich sage, man könnte sich, wie finanziert er all die Dinge? Ich will mal ein anderes Beispiel. Ich habe mich gefragt, wir können es hier mal diskutieren. Ich frage Sie ja mal, wer ist nicht strategisch? Machiavelli lehrt uns beispielsweise. Wenn du Grausamkeiten machen willst, Grausamkeiten, die ersichtlich für die eigene konservative Klientel, die Streichung der Schuldenbremse in einem Teil, ich sage nur in einem Teil gewesen wäre, weil viele auch unter den Konservativen auch sehr genau wissen, wie übrigens auch kluge Ökonomen mittlerweile längst sagen, wir werden ohne eine Reform der Schuldenbremse für nicht konsumtive, sondern für produktive Investitionen, werden wir gar nicht rumkommen. Hätte er sie am Anfang
abgebrochen,
was wäre das nicht ein Fund gewesen? Wäre das nicht ein Pfund in den Verhandlungen gewesen, das der SPD eine enorme Gabe bedeutet hätte, sie befriedigt hätte und für die CDU sehr viel bedeutet hätte, wenn sie selber etwas dafür bekommen hätte.
Aber die CDU
das
ja
wäre eine Frage. Ich bin mal gespannt, was meine SPD...
Wenn man die Republik aus einer linken Perspektive betrifft, dann ist das so, wie Sie das sehen. Und natürlich ist Schuldenbremse ein großer Fetisch sozusagen der Linken. Mhm. Aber diese Regierung, und mein Eindruck ist, das trifft auch auf die neue sozialdemokratische Führung zu, die sieht das anders. Die sagt, wir haben drei große Probleme und die müssen wir primär adressieren. Das ist eben Migration, Wirtschaft voranbringen, außenpolitische Sicherheit gewährleisten. Alle anderen Fragen, Finanzierungsfragen, soziale Ordnung, alle möglichen Themen von Bildung bis Gesundheit, alles wichtig, ist aber jetzt nicht zentral. Es geht darum, dass diese in schief gelagene Nation mit diesem Wahlergebnis, wie wir es erlebt haben, dass die wieder in ihre Balance kommt. Und jeder weiß, dass diese beiden zentralen Triebe, Migration und Wirtschaftskrise, alles entscheiden.
Aber
und deswegen konzentrieren sie sich darauf. Und das halte ich auch für richtig.
Aber ist es nicht gerade besonders schwer in einer Koalition von CDU und CSU und SPD, weil es natürlich klar ist, dass sie Wähler enttäuschen werden und dass sie dadurch noch mehr, also Wähler aus ihrem eigenen Lager, und dadurch noch mehr Menschen zur AfD oder zu den Linken schicken?
Es gibt nicht mehr so viele Sätze in Berlin, die man sagen kann, ohne dass man daran anknüpfen kann, dadurch stärkt man die AfD. Ich denke, ich warne ein bisschen davor, jetzt bei allen Dingen, die man macht und tut und glaubt und einschätzen möchte, davor wegzurennen, was jetzt die AfD stärken könnte. Natürlich müssen die einig bleiben. Natürlich wäre es ein Desaster, wenn sie scheitern. Das würde alles die AfD stärken. Aber was man von der AfD sicherlich lernen kann und welche Lehre man ziehen kann, übrigens auch von der Linken, da gibt es tatsächlich, das ist jetzt kein politisches Hufeisen, es ist nur eine Parallelität in der Kommunikation, ist ein sich einstellen auf das, was manche Leute populistisches Zeitalter nennen. Das heißt, sie müssen anders kommunizieren. Das gilt insbesondere für den Kanzler. Sowas wie letztes Mal bei der Ampel darf es nie wieder geben, dass jemand so abwesend ist kommunikativ. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für Friedrich Merz.
Aber ist denn, hat nicht gerade Merz in den letzten Monaten, ist er nicht viel schärfer im Ton geworden, also populistischer?
Und ich meine nicht, dass er schärfer wird, nicht boshafter, sondern man muss sich mehr Verknappung zutrauen, in die Kanäle gehen, auf denen jetzt zum Beispiel Linke Überraschungserfolge gezogen hat. Damit will ich nicht behaupten, dass alles an Social Media hängt. Bitte nicht das sozusagen falsch verstehen. Es geht aber um
TikTok für Merz ist irgendwie passend.
Das ist schwierig, aber ich würde es riskieren wollen. Jedenfalls,
ich glaube, diese Botschaften, dass Kommunikation gar keine Rolle spielt. Die müssen einfach ordentlich regieren. Das Handwerk der Politik, das hat nicht gestimmt.
Aber ist das so?
Die Kommunikation hat ja eine Riesenrolle gespielt. Und wir haben ja irgendwie bei Olaf Scholz gesehen, dass seine arrogante Art und das nicht gut kommunizieren können, ja, dass das eins der großen Probleme auch dieser Regierung war. Ich wollte sagen, bei Merz mit seiner Positionierung im Wahlkampf, ich finde, man muss wirklich zwischen dem Wahlkämpfer und dem künftigen Kanzler unterscheiden. Und im Übrigen ist das auch eine der Gretchenfragen für Friedrich Merz, ob es ihm gelingt, diesen Wechsel hinzubekommen. Und es sollte eine der großen Lehren sein, dass Olaf Scholz, der geglaubt hat, er könne als Kanzler genauso agieren wie als Wahlkämpfer. Und er könnte dann als Kanzler mit derselben Methode auch noch mal Kanzler werden, grandios gescheitert ist. Und Merz muss verstehen, und ich glaube, er kann es verstehen, dass er sich als Kanzler ein Stück weit neu erfinden muss, dass er nicht mehr egozentrisch, sehr führungsstark unterwegs sein muss, sondern dass er jetzt eine Methode finden muss. Ich sag mal so, das Motto muss sein, make compromises sexy again.
Auf der anderen Seite ist es ja das, dass alle so diese sagen, wir brauchen jetzt gerade Führungsstärke, gerade in Europa. Da muss jemand auch mal irgendwie zeigen, wo es lang geht. Und dazu kommt, dass Merz überhaupt keine Regierungserfahrung hat. Frau Holstein, wie viel trauen Sie ihm dazu? Was denken Sie, wie stark kann er sich da neu erfinden als Kanzler, der er so gerne werden wollte?
Also ich habe immer gesagt, wenn Friedrich Merz mal aus der Politik aussteigt und Motivationskurse gibt, dann werde ich einen bei ihm belegen, weil jemand, der zweimal sich nicht wählen lässt und dann trotzdem noch mal antritt, um zum Parteichef sich wählen zu lassen, also diese Kränkung runterschlucken kann, der kann viel erreichen, wenn er sich was vornimmt. Aber das muss man jetzt am Ende des Tages sehen. Es ist eine ganz große Herausforderung, sich ohne administrative Erfahrung also eine Fraktion zu organisieren, ist was ganz anderes, als sich in die Strukturen eines Kanzleramts einzuarbeiten. Und man muss ja auch sagen, andere hatten 100 Tage Schonfrist und die hat er einfach nicht.
Und es ist auch was anderes, weil es wird ja immer so oft gesagt, wir müssen das jetzt leiten wie ein Unternehmen. Aber einen Staat kann man eben dann doch nicht so führen
wie
ein Unternehmen.
Natürlich. Und ich will eins deutlich sagen, was Sie jetzt gesagt haben. Es ist gerade kein Widerspruch zwischen selbstbewusstem Auftreten nach außen und der Fähigkeit, Kompromisse in der Koalition zu schließen. Das ist doch genau das Scheitern der Ampel gewesen. Die Ampel hat letztlich ihr Scheitern darin begründet gesehen und es lag darin begründet, dass es keine klare Kompromissstruktur gab, dass sie nicht durchgehalten wurden, auch intern gefällte Entscheidungen, es auch keinen führungsstarken Kanzler gab, der die drei Koalitionspartner zusammengehalten hätte und dementsprechend auch nach außen die Reputation die Stärke ausfiel. Gerhard Baum, man kann an ihn ja wenige Tage nach seinem Tod erinnern, hat gesagt, es wäre ihm unvorstellbar gewesen, unvorstellbar, dass in der Ära der Helmut, der Schmidt-Ära, eine Koalitionsverhältnis zwischen Parteien, auch seine eigene Partei, hat er ausdrücklich an die FDP gerichtet, gesagt, ein derartiger Streit erzeugt wird und dass eine derartige Führungslosigkeit zugelassen wird. Diese Tatsache, Kompromisse in einer Koalition nicht durchzuhalten, nicht geschlossen nach außen aufzutreten, hat völlig die Reputation, die Autorität ein Stück weit. Nicht nur, aber war ein Teil dafür verantwortlich, dass die Autorität von Olaf Scholz auch nach außen gerät. Und das muss Friedrich Merz vermeiden. Es muss ein völliger Schluss sein mit diesem Streit. Denn eins ist ja ein Riesenglück. Das, was die Bevölkerung will, ist nach langer, langer Phase, wo sie mit großen Koalitionen, die schon lange nicht mehr groß sind, gebrochen hat. Sie wünscht sich sogar diese große Koalition, weil sie hofft, dass sie Ruhe stiftet nach 3 Jahren Kakophonie.
Ja, die Frage ist, und wird es ruhig bleiben? Wie du willst, was glauben Sie, wird Söder ruhig bleiben? Er ist ja jetzt sehr stark an der Seite von Friedrich, sagt immer klar, wir machen das hier alles zusammen und so. Glauben Sie das? Weil es sind ja letztendlich sind es dann doch drei Parteien, nämlich CDU, CSU und SPD und nicht nur zwei Parteien, die da miteinander ja umgehen müssen.
Bei Herrn Söder ist alles ein bisschen schwer vorherzusehen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass er jetzt noch eine Weile weitermachen wird, weil ich glaube, da hat auch Herr Söder irgendwo einen Ruf zu verlieren, wenn er jetzt zu früh quertreibt. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickeln wird in der Koalition. Das heißt, wenn es da Ansatzpunkte gibt, Gott, dann kann das natürlich sein, dass Herr Söder quertreibt. Aber das ist jetzt nicht meine größte Sorge, ehrlich gesagt.
Mhm. Und wie sehr, es wurde ja sehr stark, Herr Weimer, mit dem Ausdruck Politikwechsel, damit hat die Union geworben. Also woran wird man das jetzt ja als erstes messen können?
Das wird man an den Entscheidungen in den Koalitionsverträgen zur Migrationskrise und zur, ich nenne es mal, einer zweiten Agenda-Politik sehen. Das sind die beiden zentralen Punkte, um die es geht. Und da werden Sie einen Kompromiss finden. Übrigens haben Sie recht, ich teile die Einschätzung zur Söder und zur CSU. Es war bemerkenswert, dass er am Wahlabend im Adenauerhaus in Berlin war. Das hat es noch nie gegeben seit dem Weltkrieg, dass der CSU-Vorsitzende die Höhle Bayerns verlässt und an diesem Abend nicht bei den Seinigen ist, sondern eben im... Und warum hat er das gemacht? Er wollte natürlich den Schulterschluss wirklich physisch fühlbar demonstrieren. Ich glaube auch, ihm geht es jetzt darum, diese Loyalität auch mit einer langen Perspektive für ihn selbst in die CDU hinein zu signalisieren. Bei der CDU gibt es ja große Zweifel, warst du beim letzten Mal mit Laschet eigentlich loyal? Können wir dich vielleicht in 4 oder 8 Jahren doch noch mal zu einem Kanzlerkandidaten? Ja. Und deswegen ist er jetzt da geradezu betont loyal. Ja. Und von ihm kommt auch, und deswegen, weil wir über Konsensfähigkeit, Konsens sexy again, das gefällt mir gut. Kompromiss. Bei der CDU ist es aber so, das muss man sagen, die CDU ist sozusagen in ihrem ganzen Selbstgefühl geradezu ein Baum des Kompromisses. Deswegen ist sie auch die letzte überlebende Volkspartei. Die haben sehr früh ganz klar adressiert, dass sie mit den Sozialdemokraten diese Regierung bilden wollen. Ich erinnere daran an den Abschlussparteitag der CSU in Augsburg, als Söder auf die Bühne geht und für alle überraschend sagt, er möchte mal daran erinnern, dass die Sozialdemokraten die einzigen in diesem Lande waren, die 33 gestanden haben. Das ist ja ungewöhnlich für einen CSU-Vorsitzenden, dass er diesen Gestus. Und warum hat er das gemacht? Natürlich, um die Tür zu diesem Kompromiss und zu dieser neuen Regierung aufzumachen und sie an die Verantwortung, an die staatspolitische Verantwortung zu erinnern. Und ich glaube, das zahlt sich aus.
Die Frage ist, ob das die SPD beeindruckt, weil die SPD will mit einem Mitgliederentscheid ja dann über diesen Koalitionsvertrag abstimmen. Das hat ja Tradition und wir erinnern uns an Kevin Kühnert, der immer das GroKo aus, an Nikolaus das GroKo aus organisiert hatte. Also Frau Holstein, wie sehr, ja, was denken Sie mit der Basis der SPD? Welche Überraschungen kann man da noch überleben?
Also klar ist, es gibt momentan Grummeln und es wird noch auch eine Weile andauern. Sozusagen die SPD ist in der Trauerphase und die Union tut gut dran, wenn sie ihr diese Trauerphase auch zugesteht und auch respektiert. Wird die Basis das mitmachen? Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Zweifel. Die Basis hat mitgemacht, dass der beliebteste Kandidat nicht der Kanzlerkandidat wurde, obwohl es ja auch viel Gegrummel gab. Und die Basis hat auch beim letzten Mal die Große Koalition mitgemacht. Das hängt immer davon ab, was sozusagen die Führung signalisiert. Und wenn die Führung aufhört mit diesem Spielchen, ach, vielleicht wollen wir überhaupt nicht regieren und sagt, nein, das ist jetzt sozusagen unsere Chance, die Dinge noch mal gut zu machen für dieses Land, dann bin ich mir sicher, wird auch die Basis folgen.
Es gibt doch einen vor allem ganz entscheidenden Punkt. Das ist tatsächlich der Überbau, der es dieser SPD-Führung regelrecht leicht machen wird. Das ist das antifaschistische Moment. Jeder weiß, das ist ja deswegen auch von Söder, denn einen Punkt können wir uns so, glaube ich, verständigen. Nichts, was Herr Söder macht, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, ist irgendwie nicht aus Eigeninteresse grundiert, um es deutlich zu sagen. Und weil ich das so rührend fand, Herr Weimer, Zweifel an der CDU, an der Loyalität von Herrn Söder vor 4 Jahren an Herrn Laschet. Jeder weiß in der Union, dass er Herrn Laschet zerstört hat. Dass letztlich Herr Laschet deswegen nicht Bundeskanzler wurde, weil Söder einen Rachefeldkurs vom Zaun gebrochen hat. Sonst hätte er die Kanzlerschaft gemacht. Also das ist so klar. Und dass Söder sich da hinstellt, ist natürlich Ausdruck der Tatsache in der Tat, dass die letzte Chance, vielleicht noch einiges mehr zu werden in dieser Union, die ausdrückliche Loyalität zu Friedrich Merz war. Das war so eigengetrieben, so, übrigens aber auch so, dann trotzdem noch so eigengetrieben, dass er ihm die Koalitionsunmöglichkeit mit den Grünen jedenfalls zerstört hat. Und dass Merz allergrößte Schwierigkeiten hat, deutlich, wenn die Grünen reinkommen, ich will ja doch wenigstens ein bisschen mit ihnen koalieren können. Also auch da hat Söder sein Interesse immer zuerst gesetzt. Aber das Punkt Momentum. Die SPD wird in jeder Hinsicht die Koalition machen können, weil sie ihrer eigenen Mitgliedschaft sagen wird, wenn wir es nicht machen, steht tatsächlich die Option im Raum, dass die unmöglicherweise mit der AfD gehen muss. Das ist ein so überragendes staatspolitisches Interesse. Da kann sich der Sozialdemokrat, wenn es einen ordentlichen Vertrag gibt, und den wird man herstellen, ich bin da ja auch ganz optimistisch, wenn man dieses Do-Des macht, dann kann sich die Basis dem nicht verweigern und wird das auch nicht tun.
Wie lange wird es dauern, Herr Wiedewildmann? Jetzt heißt es immer bis Ostern, also man fängt quasi Aschermittwoch an, nutzt die Fastenzeit als christliche Partei, Zeit der Buße und Besinnung, und dann hat man Ostern einen Koalitionsvertrag. Denken Sie, dass das wirklich schnell geht, weil alle jetzt so das gerne wollen? Ist das so der Spirit, der da gerade kommt?
Also der Spirit ist ja gut. Ich bin gespannt, ob wir Selfies sehen werden, wie beim letzten Mal. Ich glaube, darauf wird man eher verzichten. Interessant finde ich ja den Ansatz, einen knappen, kurzen Koalitionsvertrag machen zu wollen. So, ne? Wie ein paar
Bierdeckel.
Koalitionsvertrag auf dem Bierdeckel. Das ist eine interessante Variante. Und dann vor allen Dingen den auch wieder zu revidieren und zu gucken, ist das noch aktuell? Das ist ja etwas, was man aus agilem Management kennt. Ne? Das sind ja ganz lustige Ideen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich, wenn der Koalitionsvertrag kürzer ist, dann kann man sich sicherlich schneller einigen. Es gibt die paar Bretter, die wir haben. Migrationspolitik wird sicherlich eines sein. Es gibt andere Bereiche, in denen wird das ganz schnell gehen. Und da wird man Erfolge vor allen Dingen gegen andere Konstellationen vorzuweisen haben. Ich denke zum Beispiel an die Sicherheitspolitik. Sie hatten Herrn Gerhard Baum vorhin erwähnt. Der hätte jetzt sicherlich einiges zu sagen. Wir werden Vorratsdatenspeicherung kriegen, Videoüberwachung und all die schönen Sachen, die vorher mit Grünen oder Gelben nicht machbar gewesen sind.
Mit der FDP
nicht. Und insofern wird man auch sagen wollen, wir sind jetzt da, wir schaffen das und wir sind der Gegenentwurf zum Chaos der Ampel. Das wird so wichtig sein, dass man sich, glaube ich, einigen kann. Aber
Zielstrebigkeit ist das zentrale Wort im Adenauerhaus im Moment. Und da ist die Länge des Koalitionsvertrages ein Moment. Die haben dort sogar rausgeholt den ersten Koalitionsvertrag von Konrad Adenauer. Der hatte 8 Seiten. Der Ampel hatte 170.
Zeiten,
und die
oder?
Sagen, also wenn man die fragt, ja, was stellt ihr euch denn? Uns reichen 25 Seiten. Sie wollen es knapp halten. Sie wollen übrigens auch die Teams, die verhandeln, ganz klein halten. Und sie wollen es zeitlich straffen. Und sie sind auch bereit, gar nicht alles auszuverhandeln, sondern zu sagen, wenn ein Sozialdemokrat ein bestimmtes Ministerium kriegt, dann soll er dort auch agieren können. Es muss nicht alles bis hinter den letzten Spiegelstrich ausverhandelt werden, sondern es muss Freiheiten geben der Koalitionspartner. Also da ist ein Kulturwechsel angekündigt. Ob das funktioniert, werden wir sehen.
Also dann braucht man ja hohes Vertrauen, oder?
Ja, und deswegen sage ich zurück, wenn Sie sich die handelnden Figuren angucken, Pistorius, Merz, Klingbeil und Frei. Das sind Pragmatiker, mittige Pragmatiker der Macht, die können miteinander. Deswegen glaube ich, dass es bis Ostern auch wirklich stehen wird.
Ich sage es doch nochmal, Frau Holstein, es ist ja auffällend, wie viele Männer da jetzt die Zügel in der Hand halten und dass man eigentlich wenig Frauen sieht. Und die einzigen Frauen, die als Kanzlerkandidatinnen da auftraten, das waren Frau Wagenknecht und Frau Weidel. Also warum haben die Frauen dazu wenig zu sagen, auch in Union und SPD?
Ja, eine berechtigte Frage. Und wenn wir uns die Zusammensetzung des neuen Bundestags anschauen und auch zum Beispiel in die Unionsfraktion reinschauen, da ist auch der Frauenanteil wieder gesunken. Also ich glaube, das wird eine Herausforderung bleiben für die nächste Regierung. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das Problembewusstsein da bei allen Beteiligten angekommen ist.
Bei den jungen Wählern haben wir das gesehen, die jungen Frauen haben links gewählt, die jungen Männer haben AfD gewählt. Das war das, wo die größten Gruppen hin sind.
Aber wenn man sich gerade auch die Riege um Friedrich Merz anguckt, dann ist das eine klare männlich dominierte junge Riege von Wackeren, eigentlich doch ziemlich vom Schlage Merz seienden gleichförmigen
und
Leuten.
Eine westdeutsche Riege,
westdeutsch hochgradig, und das ist bestimmt nicht sehr klug. Ich glaube tatsächlich, dass er sich gut überlegen sollte, ob diese Art des gleichförmigen Agierens, Linnemann, Amthor, Merz, die alle doch ein gleiches Profil haben, ob das sehr klug ist, um die Breite zu erreichen. Glaube ich nicht. Und deswegen im Sinne auch des Kompromisses wäre eine Auflockerung mit anderen Figuren, die anderes ansehen haben, sinnvoll. Mal sehen, ob die Breas
Amthor
und andere.
Aus Mecklenburg-Vorpommern, muss man immer
ja,
sagen.
Aber ist genauso schneidig und insofern es ist doch ziemlich gleichförmig.
Ja, und Herr Wiedewild, wird das was bis Ostern, glauben Sie da?
Ja. Ich glaube schon. Also wie gesagt, dieser Druck, der ist da, diese Erzählung muss da sein, dass es jetzt schnell geht, dass man Ordnung bringt. Ordnung war ja ein ganz wichtiges Thema. Söder hat das sogar selbst in sein Claim mit aufgenommen, aber das wird jetzt erwartet. Und wenn dann schon mal eine Koalitionsverhandlung es daneben geht, dann ist die Erzählung
schnell
kaputt.
Sind acht
okay,
Wochen noch.
Wir sind gespannt.
Acht Wochen noch, was heißt schnell?
Naja, gut.
Acht Wochen, das heißt also, man sagt
okay.
Also insofern sollte
okay,
man meinen, das ist
also,
zu schaffen.
Wir sind gespannt, wir reden bestimmt noch ganz oft darüber. Vielen Dank, Frau Holstein, Herr von Lucke, Herr Weimar und Herr Wiedewild. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen ist meine Kollegin Lena Mosel da. Da geht es auch noch mal um den Machtpoker in Berlin. Wer kommt, wer geht? Schauen wir noch mal auf die Person ein bisschen genauer. Und jetzt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.